Zu Hause ist zu Hause, da fühle ich mich am sichersten, am wohlsten. Wenn wir uns hier die Hamburger Preise angucken, liegen wir bei über 1000 Euro für den Transport mittlerweile. Wenn wir dann noch die Notaufnahme oder die Krankenhauseinweisung dazu rechnen, kommen wir bei Weitem über das, was wir als ambulantes Notfallteam ansetzen würden. Also wir hätten eine finanzielle Entlastung fürs Gesundheitssystem. Aber ganz, ganz groß und der oberste Punkt für mich immer noch ist die Entlastung der Angehörigen und der Patienten und ein besseres Sterben halt auch ermöglichen zu können.
Über neue Wege im Gesundheitswesen. Der Podcast der Christoph-Lohfert-Stiftung.
Moin aus Hamburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Der Menschenmittelpunkt Neue Wege im Gesundheitswesen, die beschreitet auch Sven Goldbach. Er ist Inhaber des Palliativpflegeteams in Hamburg, Gründer des Palliativquartiers oder Mitgründer des Palliativquartiers und war im Vorstand des Landesverbands für Hospiz- und Palliativarbeit in Hamburg. Ein großer Kümmerer und Experte also für die Versorgung von schwerstkranken Menschen, die keine Aussicht auf Heilung mehr haben. Heute sprechen wir mit ihm speziell über die Notfallversorgung dieser Patientin, denn Sven Goldbach will auch sie im akuten Notfall in ihrer gewohnten Umgebung versorgen können, statt sie, wie es häufig passiert, ins Krankenhaus einzuliefern. Dazu startet er mit vielen anderen Akteuren, unter anderem mit dem UKE und der Sozialbehörde in Hamburg, ein Modellprojekt, das Notfall-Palliativ-Care-Team Hamburg. Bislang, soweit wir wissen, einzigartig in Deutschland. Wir sind gespannt und sagen Hallo, Herr Goldbach.
Guten Morgen oder auch ein Moin von mir. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
Von Seiten der Christoph-Lohfert-Stiftung sind wir zu zweit. Meine PR-Kollegin Tanja Brunner. Hallo, Tanja.
Schönen guten Morgen.
Und ich bin Julia Haug und Tag der Aufnahme ist der 9. April 2026. Herr Goldbach, bloß nicht ins Krankenhaus. Das sagen erst einmal viele Menschen, auch wenn sie sich in einem wirklichen Notfall befinden. Können Sie das verstehen?
Ja, natürlich. Das ist ja unser Job. Also seit vielen Jahren. Ich bin seit 18 Jahren in der ambulanten Versorgung und wir merken immer mehr, dass viele Menschen nicht in die Klinik oder in den stationären Bereich wollen, gerade auch am Lebensende. Zu Hause ist zu Hause. Da fühle ich mich am sichersten, am wohlsten. Und gerade wenn ich in existenziellen Krisen bin, ist es natürlich schön, auch diese Sicherheit zu haben. Und wir wissen einfach, dass viele Menschen gerade auf dem letzten Lebensweg in Notaufnahmen oder auf Stationen in Kliniken sterben, wo die Versorgung einfach nicht so ist, wie man sich das vielleicht an seinem Lebensende wünscht oder im Zweifel sogar im Rettungswagen oder Notarztwagen versterben müssen. Und das ist genau das, wo ich glaube, jeder von uns Verständnis für hat. Wenn wir mal bereit sind, über Tod und Sterben zu reden, das ist ja leider immer noch ein großes Tabuthema bei uns in der Gesellschaft, dann ist es so, und das hören wir und wissen wir aus Umfragen auch von der Bertelsmann-Stiftung, dass eigentlich 70% der Deutschen gerne zu Hause sterben wollen würden. Und die Realität sieht aber komplett anders aus.
Wie ist denn die Notfallversorgung zurzeit eigentlich organisiert? Also wie sieht die gängige Praxis aus und vielleicht auch nicht nur für Palliativpatientinnen?
Also die gängige Praxis sieht aus, dass wir zwei Versorgungsformen in Deutschland haben, und zwar seit 2007 die SAPV, die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, in der wir ja auch von hier aus mit unserem Palliativ-Care-Team tätig sind. Das ist sozusagen eine Versorgung, die zwischen Ärzten, Pflegefachkräften, Sozialarbeit, Psychologie geleistet wird, um Menschen in der letzten Lebensphase, die ein ausgeprägtes Symptomgeschehen haben, also starke Luftnot, Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, exulzerierende Wunden, vielleicht, die eine spezielle Versorgung brauchen von einem multiprofessionellen Team. Wir gewährleisten das. Dann haben wir seit 2016 nach Änderung des Hospiz- und Palliativgesetzes die allgemeine ambulante Palliativversorgung in Deutschland zugelassen, die über normale Pflegedienste oder auch Hausärztinnen oder Hausärzte mit einer Zusatzqualifikation in Palliativversorgung geleistet werden kann, die sich aber leider nicht gut etabliert hat in Deutschland, weil die Verträge mit den Kassen sehr schwierig sind und weil auch dort die Kassen nicht vorgeschrieben haben, dass es eine verbindliche Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren gibt. Und man kann sich vorstellen, Palliation ist nie eine One-Man-Show. Palliation heißt immer, es muss ein Team aus den verschiedenen Berufsgruppen gemeinsam eine Versorgung hinbekommen. Und wenn ich das von der Kassenseite her nicht vorschreibe und auch natürlich refinanziere, ist es nicht möglich, dass die ambulanten Akteure da zusammenkommen, um eine gute AAPV auf die Beine zu stellen. Das heißt, die APV ist, wenn ich das mal so deutlich sagen kann, für mich in Deutschland ein Rohrkrepierer gewesen. Ne? Das ist eine tolle Idee, auch ein gutes Gesetz, aber in der Umsetzung auch seitens der Kostenträger einfach nicht gut und adäquat umgesetzt, sodass diese Menschen oftmals nicht gut versorgt werden, auch keine gute Notfallversorgung haben, gerade am Wochenende, an Feiertagen und nachts, sodass viele von diesen Menschen tatsächlich auch noch ins Krankenhaus kommen. Genau, kommen wir zu der Notfallversorgung. Also die bisherigen Versorgungsformen sind eigentlich so ausgelegt, dass wir zwischen 8 bis 16 Uhr, also in einer normalen Arbeitszeit, Patienten aufnehmen können, die eine palliative Diagnose haben. Aber wir sind nicht ausgelegt darauf, bisher Notfallversorgung, also in der Nacht oder an Wochenende und Feiertagen zu machen, weil dadurch die Finanzierung seitens der Kostenträger auch, sag ich mal, dementsprechend nicht ist, dass ein Notfallteam vorgehalten werden kann, auch finanziell. Und es gibt so einzelne Versuche in ganz Deutschland schon mal, so kleine Teams, gerade auf dem Land, wo Hausarzt und SAPV sich gut kennen, wo man schon jetzt auch natürlich macht, wenn man die Nachbarin Frau Müller kennt, die nimmt man auf. Aber es gab bisher nichts Vernünftiges. Und wir haben unter Herrn Lauterbacher, unter dem Bundesgesundheitsminister, erste Ideen gehabt, auch zur Reformierung des Rettungswesens und des der Notfallgeschehen. Und wir wissen alle, dass die Notaufnahmen und der Rettungsdienst komplett überlastet sind. Und dann haben wir uns überlegt, damals das Palliativquartier zu gründen, weil wir auch andere Ideen noch hatten. Da komme ich vielleicht später nochmal zu einer palliativen Wohngemeinschaft. Aber heute ist ja so ein bisschen die Notfallversorgung im Fokus. Und haben uns dann überlegt, weil wir auch immer wieder Anfragen, auch nachts in unserer Rufbereitschaft haben, hey, könnt ihr einen Patienten aufnehmen? Wir haben ja eine Familie, die haben eine palliative Diagnose und der einzige Grund wäre, ihn jetzt ins Krankenhaus zu schicken, weil die Familie, die Angehörigen überlastet sind. Das ist natürlich häufig eine Situation, uns vorher anzunehmen. Also der Traum wäre natürlich Early Integration, also Menschen frühzeitig in die Palliativversorgung einzubinden. Aber da gibt es ganz, ganz viele Gründe für, warum Menschen das nicht tun. Das ist einmal Hilfe nicht zulassen wollen. Das ist keine Fremden in der Häuslichkeit haben zu wollen. Das ist Verdrängung. Auch die Situation, ich möchte noch nicht über Tod und Sterben reden. Und oftmals aber auch, und das merken wir immer mehr, die Information darüber. Gerade Menschen zum Beispiel mit Migrationshintergründen, mit auch Flüchtlingshintergründen oder Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die keine gute ärztliche Versorgung haben, auch vielleicht keine feste hausärztliche oder fachärztliche Versorgung. Die wissen gar nicht, dass es unsere Versorgungsform gibt letztendlich. Und da ist es dann so, wenn am Lebensende alles eskaliert und die Situation zu Hause für alle nicht mehr tragbar ist, dass oftmals die Feuerwehr, der Notarzt gerufen wird und die Menschen in die Klinik kommen. Und da möchten wir ansetzen in unserem Projekt mit Unterstützung. Sie haben unsere Kooperationspartner schon genannt. Ganz, ganz wichtig hier aber noch zu nennen ist die Hamburger Feuerwehr, die uns hierbei auch unterstützt und der Hausärztinnenverband sowie die Kassenärztliche Vereinigung, die sozusagen alle mitspielen, um genau diese Patienten am Lebensende zu identifizieren, die auch zu fragen, natürlich immer mit Einverständnis der Patienten und Angehörigen, ob sie in die Klinik wollen oder ob sie sich vorstellen können, in der Häuslichkeit mit einer Notfallanbindung der Palliation zu bleiben. Das einmal so ganz grob umschrieben.
Ah, ich verstehe. Ich habe tatsächlich auch noch mal eine Nachfrage. Und zwar, genau, haben Sie ja schon geschildert, dass es nicht unbedingt nur für Palliativpatienten eine Herausforderung ist, irgendwie am Lebensende dann zu entscheiden, fahre ich in die Klinik oder wie kann ich überhaupt zu Hause versorgt werden? Und dass es natürlich auch eine Möglichkeit der Planung gibt und dass sich viele Menschen aber davor scheuen. Es gibt ja immerhin schon auch abgesehen von der Patientenverfügung einen sogenannten Palmar-Bogen. Ist das richtig? Also eigentlich wäre es heute schon möglich, wenn ich die 112 wählen muss, weil mein Angehöriger, keine Ahnung, unter akuter Luftnot leidet, dass wenn dann die Rettungssanitäter kommen und der Notfallarzt, dass ich ihm den Palmar-Bogen gebe. Und was würde dann passieren?
Ja, dass wir in ganz Deutschland ganz viele verschiedene Systeme gerade haben. Also der Palmar-Bogen ist eins. Wir arbeiten zum Beispiel in Hamburg gerade auch an einem Projekt mit zwei Pflegeheimen hier, mit zwei großen Pflegeeinrichtungen. Das nennt sich Rote Hand, wo es auch darum geht, lebensverlängernde Maßnahmen am Lebensende zu vermeiden. Das ist im Prinzip ähnlich wie der Palmar-Bogen. Es gibt zum Beispiel in Düsseldorf den Düsseldorfer Notfallausweis, der dort von der Uniklinik mit der Palliativmedizin erstellt worden ist. ist. Genau dasselbe gibt es in Essen, in Köln. Hamburg hat da noch nichts Eigenes und die DGP, also die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, ist auch daran, deutschlandweit einen einheitlichen Bogen dafür zu erstellen, sodass für Notärzte da auch eine Klarheit besteht, die dann auch juristisch einwandfrei ist. Der Palmerbogen, wenn wir den im Moment als Beispiel nehmen, ist für Notärzte und Notärztinnen nicht wirklich bindend, weil die immer in dieser Situation sind, ist er wirklich erstellt. Die sind ja in einer Situation, wo in Sekunden im Zweifel entschieden werden muss, ob eine Reanimation zum Beispiel eingeleitet wird oder nicht. Und sie sagen natürlich, da sich erst einen Bogen durchzulesen und zu schauen, ist das die richtige Unterschrift, im Zweifel mit einem Personalausweis zu vergleichen, ist das alles ganz, ganz schwierig. Deshalb haben wir in unserem Projekt hier in Hamburg die Rote Hand gewählt, die auch kurz auf dem DIN A4-Blatt sozusagen den Willen darlegt, wo der Hausarzt mit unterschreibt, der Patient oder der Betreuer, und ein Foto vom Patienten mit draufgeklebt wird, sodass für einen Notarzt im Zweifel also auf einem kleinen DIN A4-Bogen sofort ersichtlich ist, Bild, Unterschriften, Arzt, Patient und gegebenenfalls noch die Pflegedienstleitung des Heims. Hier steht ganz klar, keine Reanimation, keine lebensverlängernden Maßnahmen. Im Zweifel ruft bitte ein SAPV-Notfallteam, die sozusagen die palliative Betreuung machen, aber auf gar keinen Fall eine Reanimation. Wir sind da gerade bei, das zu versuchen, so rechtssicher wie möglich für die Notärztinnen und Notärzte zu machen, weil die sind natürlich in Situationen da vor Ort, die einfach auch schwer sind, wo die wirklich in kürzester Zeit Entscheidungen treffen müssen und sich natürlich rechtlich da auch absichern. Selbst wenn Angehörige mir den Palmerbogen zeigen, weiß ich nicht, ob es noch irgendwo 2, 3 andere Töchter oder Söhne gibt, die nachher sagen, das war alles nicht so und machen was. Das sind schwierige Situationen und wir sind da auf dem Weg, auch über die DGP, also die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, Wege zu finden, um das bundeseinheitlich so rechtssicher wie möglich zu machen, um Menschen in dieser Situation die Chance zu geben, dass sie nicht weiter behandelt werden. Das größere Problem dabei ist aber, die Menschen überhaupt dazu zu kriegen, diese Bögen zu haben. Wir sehen jetzt alleine bei uns in der normalen Palliativversorgung, wo wir Menschen aufnehmen, die ja schwer krank zu uns kommen, die eigentlich alle wissen, dass ihre Lebenszeit begrenzt ist, haben nur 40% der Patientinnen und Patienten eine Patientenverfügung. Wenn Sie sich das dann über den Bundesdurchschnitt rechnen, sind wir, glaube ich, in Deutschland bei knapp 27%. Das war so meine letzte Zahl, die ich hatte, von Menschen, die Patientenverfügungen haben oder Vorsorgevollmachten. Das heißt, wir haben eigentlich einen ganz, ganz großen Auftrag über die Gesellschaft, über die Kostenträger, finde ich, auch die Krankenkassen und die Politik, Menschen aufzuklären, ihr Lebensende zu planen. Es gibt da ganz tolle Ansätze schon über das Thema ACP, also Advanced Care Planning, dass man wirklich mit Menschen Notfallsituationen durchgeht und fragt, was macht man da? Wir haben da zum Beispiel im letzten Jahr 10 unserer Mitarbeitenden in dem Bereich geschult und bieten unseren Patienten, die noch keine Patientenverfügung haben, dieses ACP jetzt an. Und unser Ziel ist auch, das ist jetzt von unserem Dienst her aus, nicht vom Verein, das zukünftig Menschen von außen anzubieten, damit die dieses Thema für sich verinnerlichen. Aber die Frage ist noch, wie erreichen wir die breite Öffentlichkeit, tatsächlich über das Thema sprechen zu wollen. Das ist gerade bei jungen Menschen, ist Tod und Sterben so weit weg. Und ich kann immer nur sagen, bei mir, ich habe seit ich 22 bin, eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht. Ich habe früher ja auf Intensivstationen gearbeitet, viel auch die Polytraum natürlich gesehen, die verunfallten Menschen, und habe immer für mich halt gesagt, was will ich nicht. Und die meisten von uns denken gar nicht daran, dass es eigentlich jeden von uns auch gar nicht in einer palliativen Situation eigentlich jeden Tag beim Unfall oder sonst wo treffen kann, dass wir plötzlich in eine Situation kommen, wo andere über uns entscheiden müssen, was wir vielleicht am Lebensende wollen oder nicht wollten. Ne?
Ja, ich sage da jetzt mal nichts zu. Tatsächlich haben wir, ist das also auch...
Sie
ja,
haben
es
keine, ist einfach, auch. Sie haben noch keine Patientenverfügung.
Also wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen, Herr Goldbach, und das Thema ist auf jeden Fall vorhanden. Das ist aber das ist, glaube ich, auch wirklich bei vielen so. Einfach dieser letzte Schritt, dann hat es im Hinterkopf immer wieder, denkt man auch vielleicht dran, aber dieses dann ins Machen kommen, das ist, glaube ich, wie beim Organspendeausweis. Ich glaube, dass viele Leute eigentlich diese Bereitschaft haben, aber dann dieses Tun, das, weil man ja aktiv etwas tun muss, aktiv für ein ja eher unliebsames Thema sich engagieren muss quasi, das ist die letzte Hürde. So.
Ja, und es ist halt auch kein einfaches Thema. Ne, es ist ja wirklich ein Thema, womit, was ich nicht mal so, deshalb bin ich gegen diese Patientenverfügung, dieses Multiple Choice irgendwie, wo ich nur ankreuze, ne, ich will dies nicht, ich will das nicht. Da macht man sich keine Gedanken. Und tatsächlich, wenn man sich diesen Bereich ACP, Advanced Care Planning, ich habe selber die Weiterbildung jetzt gemacht an der Uni in Bremen, da macht das eine ganz tolle Pflegeprofessorin, die diese Weiterbildung in dem Bereich macht. Da geht man ganz anders an die Menschen ran. Also, dass man wirklich sich auch reflektiert, auch mit Angehörigen, Partnern zusammen wirklich schaut und man muss ins Gespräch kommen. Ne? Wir haben uns ja auch, wir nehmen Menschen auf, die seit 10 Jahren schwer krank sind, die mit ihrem Ehepartner noch nicht darüber gesprochen haben, was ich eigentlich will. Ne? Wir haben Situationen, dann mache ich eine Postmortem-Versorgung und frage dann den Angehörigen, was möchten sie denn, wenn wir mit dem Bestatter sprechen, ist denn schon geklärt, Erdbestattung oder Feuerbestattung? Da haben wir nie drüber geredet. Ne, wo ich denke so, puh, die sind 30 Jahre verheiratet und konnten über dieses, was ja für mich, also ne, ich sehe es natürlich auch nochmal anders, für mich so ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, dass man darüber redet, um diese Wünsche auch zu respektieren und aber auch nicht dem Angehörigen die gesamte Verantwortung übergibt. Ne. Wir haben ja auch Menschen, die stehen echt hilflos da, wenn jemand stirbt. Ne. Frauen, die nicht mal die Geheimzahl von der EC-Karte wissen, von ihrem Mann oder so, ne, die sind im Zweifel haben die ein gemeinsames Konto, der Mann hat sich um alles gekümmert, die Frau kommt nachher nicht mehr an eine Puseratze Geld, weil das Konto gesperrt wird und die Bank sagt dann erstmal, wenn keine Vollmacht vorliegt, bis der Erbschein da ist, passiert nichts. Ne. Also, dass man, selbst wenn man die palliative Situation kennt, nicht gut vorsorgt. Und ich finde, wir haben ja auch eine Verantwortung für die, die zurückbleiben. Ne? Und die lässt man ja auch ein Stück alleine dann in der Situation. Und da müssen wir echt deutlich besser werden als Gesellschaft. Na, aber ist nochmal ein ganz anderes langes Thema, worüber man auch eine Stunde philosophieren könnte.
Ja, definitiv. Tanja, bevor du nach dem wissenschaftlichen Momentum fragst, wenn Sie das nochmal ganz grob klären, was genau macht das Notfall-Palliativ-Care-Team anders? Und wie ergänzt es die bisherigen Strukturen der Notfallversorgung so ganz einfach Schritt für Schritt?
Okay, also unser Notfallteam besteht aus Ärztinnen und Ärzten und Pflegefachkräften, alle, die palliativ weitergebildet sind und auch länger Berufserfahrung schon haben. Zusätzlich sind wir sehr glücklich darüber, dass wir das Ehrenamt mit involvieren konnten, also verschiedene ehrenamtliche Hospizdienste hier in Hamburg, die uns also auch im Notfall für nachts oder an Feiertagen Sitzwachen zur Verfügung stellen, um Menschen auch in der Situation dann nicht alleine zu lassen, die Angehörigen vielleicht. Das Notfallteam ist so aufgebaut, dass wir 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar sind mit einer Notfallnummer für die Hamburger Feuerwehr und für die Hausärztinnen und Hausärzte, die KV-Notdienste fern. Und wir sind jetzt insgesamt 3 Teams, die sich damit dran beteiligt haben. Das ist neben uns als Goldbach, ist es das PCT Alster hier in Hamburg und Pontes für den Bereich Süderelbe und Bergedorf, sodass wir auch ganz Hamburg abdecken können. Und wir bekommen sozusagen der Notarzt, der KV-Dienst ist bei einem Menschen vor Ort, der in einer vielleicht finalen Lebenssituation ist oder in einer hochpalliativen Situation. Und wo es darum geht, dass man vielleicht eine gute Schmerzeinstellung braucht oder die Luftnot mindern muss oder die psychosoziale Versorgungssituation überlastet ist, weil vielleicht die Angehörigen das Sterben nicht mehr aushalten. Sterben muss man ja auch aushalten können ein Stück weit. Und wenn man dann alleine ist und das nie erlebt hat in seinem Leben, ist das natürlich ganz, ganz schwierig. Und dort können uns dann die entsprechenden Ärzte anrufen und sagen, wir haben hier einen Notfall. Wir reagieren dann innerhalb von einer Stunde und versuchen, die Patientinnen und Patienten aufzunehmen. Das Ganze ist natürlich jetzt in der Pilotphase. Wir können noch nicht garantieren, dass wir jeden Patienten aufnehmen können, weil wir natürlich auch erstmal klein anfangen. Also es kann sein, wenn 2 auf einmal zum Beispiel kommen sollten, dass man einen tatsächlich erstmal ablehnen muss. Aber da kommen wir nachher zum wissenschaftlichen Teil auch. Auch das ist ja in der Wissenschaft gewollt, zu gucken, wie hoch müsste der Bedarf vielleicht sein und wie viel wäre da und wie viele Patienten konnten aufgrund der Personalsituation auch nicht aufgenommen werden. Die informieren uns, übergeben den Patienten, dann fahren wir vor Ort, schauen uns die Situation dort an, ob das zu Hause durch uns tragbar und machbar ist und übernehmen den Patienten dann für die nächsten 72 Stunden in unsere Notfallversorgung und versuchen ihn aber innerhalb von diesen 72 Stunden dann auch an die Grundversorger, sprich entweder Hausarzt, Pflegedienst, wenn es eine AAPV, also eine allgemeine Palliativversorgung ist, wieder an die Grundversorger zu übernehmen, so wie die wieder im Einsatz sind oder an die zuständigen SAPV-Teams in dem Gebiet in Hamburg, was zuständig wäre. Sollten wir sehen, dass die Situation nicht tragbar ist, dann würden wir den Patienten versuchen, direkt auf eine Palliativstation zu bringen und nicht über die Notaufnahme zu agieren, sondern direkt mit den Kolleginnen und Kollegen der Palliativmedizin in den Kliniken zu sprechen. Was ich jetzt noch ausgelassen habe, was auch mit ins Projekt fällt, sind drei Krankenhäuser, und zwar das UKE, das AK St. Georg und das AK Harburg hier in Hamburg, die auch über die Notaufnahmen, wenn Patienten, sage ich mal, alleine dort eingeliefert werden oder die Feuerwehr hat nicht reagiert und ein sterbender Patient liegt in der Notaufnahme, dort über den palliativen Konsiliardienst über die Notaufnahme auch direkt wieder nach Hause geschickt werden können, in Kombination mit uns als Notfallteam. Also auch die Notaufnahmen der drei Krankenhäuser, die an der Pilotphase beteiligt sind, haben die Möglichkeiten, uns Patienten wieder zurückzuschicken in die Häuslichkeit, ohne dass die auf irgendeine Station aufgenommen werden müssen oder zu lange in der Notaufnahme dann liegen. Also das ist ganz, ganz spannend, finde ich, weil wir auch so glücklich sind, dass wir als eigentlich ja wirklich noch sehr kleiner Verein und kleine Initiative so viele Menschen gewinnen konnten, die da wirklich Lust drauf haben und gesagt haben, das ist was ganz Notwendiges. Und es kann halt dadurch, dass diese Patienten, die oft ja auch sehr personalintensiv sind, nicht mehr in der Notaufnahme landen, für die einfach auch eine Riesenentlastung in der Notaufnahme sein, wenn dort alleine vielleicht pro Nacht ein oder zwei Sterbende weniger liegen, ist das für das Personal da, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz anderer Schnack. Oder wenn sie wissen, sie können uns den in gute Hände zurückschicken, ein Stück weit. Genau, und so funktionieren wir in grob. Oder stellen uns das vor. Wir starten jetzt erst zum 1. Mai, sind selber ganz gespannt, was da auf uns zukommt und ja, gucken, was wir vielleicht auch noch in unseren Abläufen dann ändern müssen.
Sehr gut. Sie sagten es gerade schon, es entlastet auch ein bisschen die Notaufnahmen, wenn diese Menschen dann über ihr Angebot wieder in ihre Häuslichkeit zurückgeschickt werden. Nochmal einmal konkret. Also Sie sagten ja, dieses Angebot sei neu. Das gibt es so noch nicht. Warum gibt es das noch nicht? Warum erst jetzt? Und können Sie uns noch ein paar andere Benefits sagen? Also was erhoffen Sie sich konkret von dem Angebot für die schwerstkranken Menschen und auch für deren Angehörigen?
Also warum gibt es das noch nicht? Da fragen Sie am besten mal in der Politik nach. Ne? Also wir hatten tatsächlich, das war, ich kann Ihnen das ja jetzt gar nicht genau sagen, aber Herr Lauterbach, also in seiner Amtszeit war das noch, wo er die ersten Ideen zu einer Notfallversorgung in der Palliativversorgung und in der Psychiatrie vorgelegt hat, zur Entlastung des Rettungsdienstes und der Notaufnahmen. Da gab es eine Kommission, eine Gesundheitskommission, die da Vorschläge zu gemacht hat und gesagt hat, dass die Palliation und auch die psychiatrischen Notfallpatienten aus der Notfallversorgung nochmal extra gegliedert werden sollen, um den Rettungsdienst und die Notaufnahmen zu entlasten. Das Ganze lag dann auf dem Schreibtisch. Dann hatten wir, wissen wir alle, einen Regierungswechsel, der schneller kam ja damals als gedacht. Da hat Herr Lauterbach ja nicht mehr alles fertig machen können. Und Frau Wagen hat sich bisher zu der Thematik nicht geäußert, das gesetzlich vorzunehmen. Das Ganze wäre meiner Meinung nach eigentlich relativ schnell umzusetzen, auch ohne große Gesetzesvorgaben, wenn wir mit den Kassen entsprechende Verträge schließen könnten, dass die bestehenden SAPV-Teams eine Notfallversorgung mit leisten können, die dann aber, muss man einfach ganz eindeutig sagen, anders nochmal vergütet werden muss als die normale SAPV, weil wir da natürlich auch mit rechnen, dass wir viel mehr Patienten zu ungünstigen Tageszeiten oder Nachtzeiten aufnehmen, wo natürlich auch Ärztinnen und Ärzte und auch Pflegekräfte nochmal anders bezahlt werden, als wenn sie zwischen 8 bis 16 Uhr normal arbeiten. Aber da haben die Kassen natürlich im Moment wenig Interesse dran, wie Sie sich vorstellen können bei der Finanzierungslage. Und da wird leider ja auch nicht weitläufiger gedacht. Sie fragen nach den Benefits. Also wenn wir da gleich mal in die Benefits gehen, glauben wir natürlich, dass wir auch Geld sparen können, weil unsere Versorgungsform deutlich billiger sein wird als ein Transport im Rettungs- oder Notarztwagen. Schon mal, wenn wir uns hier die Hamburger Preise angucken, liegen wir bei über 1.000 Euro für einen Transport mittlerweile. Wenn wir dann noch die Notaufnahme oder die Krankenhauseinweisung dazu rechnen, kommen wir bei weitem über das, was wir als ambulantes Notfallteam ansetzen würden. Also wir hätten eine finanzielle Entlastung fürs Gesundheitssystem, die ich da eindeutig sehe. Wir hätten die personelle Entlastung in den Notaufnahmen, dass weniger Patienten dorthin kommen würden, die sehr arbeitsintensiv sind. Auch in der Angehörigenbetreuung natürlich, einmal in der Patientenbetreuung, aber auch in der Angehörigenbetreuung, die man auch gut, und das zeigt uns ja die SAPV, gut in der Häuslichkeit versorgen könnte mit den entsprechenden Strukturen. Wir haben eine Entlastung des Rettungsdienstes, dass der nicht so lange gebunden wird. Der ist vor Ort, kann dort Erstmaßnahmen einleiten, Patienten ruft uns an, muss aber Patienten nicht transportieren, hinterher den Wagen sauber machen und, und. Dadurch hätten wir eine große Entlastung auch im Rettungsdienst. Und aber das, was ich natürlich auch als Wichtigstes mit empfinde, ist für die Menschen. Also der Mensch in der Situation und auch die Familien. Ich sagte das am Eingang schon mal, zu Hause ist zu Hause. Auch für die Angehörigen. Ich habe eine viel größere Sicherheit, wenn ich mich in meiner häuslichen Umgebung aufhalten kann, als wenn ich irgendwo unterm Neonlicht mit großer Lautstärke vielleicht sitze, hin und her gelaufen, 10 verschiedene Menschen, die zu mir und meinem Angehörigen kommen. Keiner nimmt sich die Zeit wirklich. Das können die Kolleginnen und Kollegen auch in den Kliniken ja gar nicht mehr. Ich glaube, dass dieser Benefit für die Menschen, die am Lebensende nicht mehr zu transportieren, ein ganz, ganz großer ethisch und moralisch ist. Und einen großen Punkt sehen wir ja auch gerade in den Hamburger Pflegeeinrichtungen, also in den Pflegeheimen. Menschen, die dort auch noch am Lebensende in die Kliniken eingewiesen werden, gerade auch nachts und am Wochenende, weil Hausärztinnen und Hausärzte nicht zu erreichen sind. Das Personal komplett überfordert ist in der Situation, weil die dafür auch nicht ausgebildet sind, auch eine niedrige Fachkraftquote haben und diese intensiven Betreuungen von Sterbenden auch vielleicht gar nicht gut in dem Augenblick leisten können, obwohl sie wirklich ihr Bestes geben. Das sehen wir ja auch jeden Tag. Und da wäre, glaube ich, eine Riesenentlastung, wenn wir unterstützen können, auch für das Personal in den Pflegeeinrichtungen. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben so einen 95-jährigen dementen Patienten, der wirklich gar nicht mehr weiß, wo er ist, sich in der Pflegeeinrichtung gerade zurechtgefunden hat, dort gut versorgt wird, und den kamen Sie mitten in der Nacht durch halb Hamburg in irgendeine Notaufnahme. In einer palliativen oder finalen Situation, ne, das ist eine Situation, die für diesen Menschen, muss man sagen, sich ja wie eine Folter anfühlt. Ne? Das, er kann das nicht mehr umsetzen, er versteht das nicht. Alle geben ihr Bestes, er wird sich natürlich wehren, im Zweifel wird er fixiert, wird sediert, bekommt das nicht mit, weil er unruhig ist, um sich schlägt vielleicht. Das sind Situationen, die wir immer wieder erleben, und ich glaube, dass wir mit so einer Notfallversorgung gerade diesen Menschen ganz, ganz viel Gutes tun können, um ihnen das am Lebensende zu ersparen. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz große Intention, die wir auch im Verein hatten. Und das, was wir halt täglich sehen in der Praxis und von den Kolleginnen und Kollegen, auch von der Feuerwehr, von Notärztinnen aus den Pflegeeinrichtungen hören. Und unser großes Ziel wäre da wirklich eine deutliche Verbesserung in der Versorgungsqualität für die Menschen zu haben.
Ja, das klingt so, als wäre das wirklich eine deutliche Verbesserung zu dem, wie es heute in vielen Bereichen ist. Ich würde gerne nochmal, wir hatten es vorhin schon einmal angesprochen, auf die wissenschaftliche Begleitung einmal eingehen des Projektes. Also Sie hatten uns im Vorfeld ja geschrieben, dass die Palliativnotfallversorgung auch wie andere Rettungseinsätze mit den Kostenträgern abgerechnet werden kann. Haben wir das richtig verstanden? Und Sie möchten das Projekt darüber hinaus ja auch wissenschaftlich begleiten und evaluieren und hatten dazu auch Spenden akquiriert. Denn Sie schreiben, es sei, ich zitiere jetzt mal, essentiell, um Wirksamkeit, Qualität und Nachhaltigkeit zu sichern und das Projekt langfristig als Modell für Deutschland zu etablieren. Warum ist denn die wissenschaftliche Begleitung hier so wichtig? Können Sie uns dazu ein paar Fakten nennen?
Wenn es um die Finanzierung geht, können wir nur über die normalen Sätze in der SAPV zum Beispiel oder in der AAPV bei den Patienten abrechnen. Es gibt jetzt für diese Notfallversorgung kein neues System. Wir hatten Krankenkassen angeschrieben, die uns auch gerne unterstützen, das Projekt auch gut finden, aber nicht bereit sind, im Moment da finanzielle neue Möglichkeiten zu erschaffen. Und genau das waren die Gründe, warum wir gesagt haben, wir möchten das wissenschaftlich auch darlegen. A, wie viele Patienten betrifft das? Bisher gibt es in ganz Deutschland keine Informationen oder Statistiken oder effiziente Zahlen, wie viele Menschen in palliativen Situationen ins Krankenhaus eingewiesen werden müssen. Da gibt es keine Datenerfassung. Deutschland ist extrem heterogen. Also auch hier alleine für Hamburg haben wir das nicht. Das ist schwer möglich im Rettungswesen bei den verschiedenen vielen Akteuren, die da tätig sind, ein gutes Umfeld zu kriegen. Da hat sich auch noch nie leider einer mit beschäftigt und gesagt, da mache ich mal eine wissenschaftliche Arbeit draus. Von daher schwanken wir da im Moment total im Dunkeln. Es gibt Schätzungen, die wirklich schwanken zwischen 3-10% aller Rettungseinsätze, die in Deutschland gefahren werden, haben palliative Hintergründe. Das ist natürlich, wenn wir alleine hier in Hamburg, haben wir, glaube ich, im letzten Jahr fast 300.000 Rettungseinsätze gehabt über die Feuerwehr. Genau, ne? Sie schauen da schon so, da mal 10% abrechnen, wäre das eine extreme Menge, die wir mit unserem Notfallteam auch gar nicht abdecken könnten. Von daher hoffen wir, es sind nur die 2%, die vielleicht da auf uns zukommen. Aber um genau das endlich mal darlegen zu können, so schätzungsweise, wie viele Patienten betrifft das überhaupt wirklich, die auch sagen, ich würde lieber zu Hause bleiben, wenn die Möglichkeit besteht. Wir haben ja auch Menschen, die sagen, ich will ins Krankenhaus, ich habe Angst zu Hause, das nicht gut hinzukriegen, ich möchte in die Klinik, die gehen natürlich auch dann in die Klinik. Aber es geht auch darum, den Kostenträgern zu zeigen, was für Indikationen, was für Patienten nehmen wir auf, welche ICD-Schlüssel haben die, was wären das für Kosten, wenn die in die Klinik gehen würden, was wäre das für ein Aufwand auch für den Rettungsdienst und für die Notaufnahme. Natürlich wollen wir da auch finanzielle Aspekte mit darlegen können und wir wollen natürlich, und das machen wir auch, eine Befragung der Angehörigen vornehmen, welchen Effekt hatte das auf die psychosoziale Belastungssituation der Angehörigen, dort eine Entlastung zu bekommen und nicht vielleicht ins Krankenhaus zu müssen. Also diese Studie, die durch Frau Professor Oechsler aus dem UKE von der Palliativmedizin dort mitgeleitet wird und auch im UKE die Allgemeinmedizin hat sich damit angeschlossen, weil die Allgemeinmediziner auch ganz klar sagen, wir glauben, da ist ein hoher Bedarf, den wir auch wissenschaftlich darlegen möchten. Deshalb haben wir ja auch den Hausärztinnen und Hausärzteverband mit im Boot, um wirklich darlegen zu können, wir haben die und die Patientenanzahl, wir haben die und die Diagnosen, die es betrifft, die sozusagen eine Krankenhausvermeidungsversorgung leisten können. Und wir haben die psychosozialen Vorteile, also die Patienten werden wir im Nachhinein nicht mehr befragen können. Wir gehen davon aus, dass ein Großteil dieser Menschen innerhalb dieser 72 Stunden, die wir versorgen, auch versterben wird und gar nicht mehr in Grundversorgungssysteme kommen. Das ist auch das, was uns die Feuerwehr wieder gespiegelt hat, was sie glauben bei den Einsätzen, dass das hochpalliative Situationen sind. Und wir wissen durch ein Team in Bremen, die das ein Jahr dort auch schon machen, aber ohne Begleitung, dass dort 90% der Patienten innerhalb von 24 Stunden versterben schon in dieser Notfallversorgung. Und ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, um auch so ein Signal für Deutschland zu setzen und diesen Vorschlag, der damals durch Herrn Lauterberg und die Krankenhausmodernisierungskommission im Gesundheitswesen gekommen ist für den Rettungsdienst, die Ideen nochmal zu unterstreichen und zu sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass es eine palliative Notfallversorgung gibt. Aus diesen Gründen und Aspekte, die ich genannt habe, Notaufnahmen, Rettungsdienst zu entlasten, finanzielle andere Möglichkeiten zu schöpfen, aber ganz, ganz groß und der oberste Punkt für mich immer noch ist die Entlastung der Angehörigen und der Patienten und ein besseres Sterben halt auch ermöglichen zu können. Und das, glaube ich, wissen wir sind in Deutschland, wenn wir nicht, wir können sagen, wir glauben ganz, ganz viel, ne? Und mit allen, denen wir sprechen, die sagen natürlich, sie glauben das auch, aber wir haben uns ganz bewusst entschlossen und deshalb sind wir so glücklich, dass das UKE sich da auch dran beteiligt. Und ich glaube, da sieht man auch nochmal die Wichtigkeit, dass das ein Thema ist, was allen irgendwo auf der Zunge brennt, dass wir das einmal wissenschaftlich darlegen können, damit nicht einer sagt, naja, wir können viel sagen, aber letztendlich haben wir keine Beweise. Und so hoffen wir, dass wir wirklich was effizient darlegen können, was evaluiert ist, wo dann auch Kritiker nicht sagen können, hey, da glaube ich nicht wirklich dran.
Danke für diese umfangreiche Erklärung. Ich weiß nicht, ob das jetzt möglich ist, aber wir versuchen es mal. Wenn Sie das, was Sie uns gerade alles erzählt haben, die ganzen Gründe und Aspekte, wenn Sie das einem gehetzten Manager in einem Satz erklären müssten, was ist der Kern der wissenschaftlichen Begleitung?
Der Kern der wissenschaftlichen Begleitung ist einfach zeigen, wie vielen Menschen wir es ersparen können, am Lebensende in die Klinik zu gehen, wenn wir einmal die Möglichkeiten haben, das vernünftig zu evaluieren.
Prima. Julia.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, das ist Frau Professorin Oechsler vom UKE, die mit dem Institut für Allgemeinmedizin die Evaluation eben durchführt und die wissenschaftliche Begleitung. Wie sieht da der Zeitrahmen aus? Wie ist da so quasi das Projektdesign aus? Sie sagten anfangs schon, Sie wollen jetzt beginnen im Mai, Juni. Das ist vielleicht noch ganz interessant, ja.
Genau, der Startpunkt ist offiziell 1. Mai. Also wir werden ab 1. Mai, 8 Uhr, wird sozusagen unser Notfallteam hier auf Anrufe warten. Wir werden jetzt Ende April die Notfallnummer an die Feuerwehr und den KV-Notdienst rausgeben. Und das Projekt ist für 10 Monate erstmal angesetzt als Pilotprojekt und auch für die Studie. Wir werden jetzt aber im April bereits anfangen, die Versorger zu befragen. Das gehört auch dazu, das hatte ich jetzt nochmal unterschlagen, dass wir auch die Akteure im Gesundheitswesen befragen. Also es werden jetzt einmal die beteiligten SAPV-Teams befragt. Es wird der Rettungsdienst befragt, also die Notärztinnen und Notärzte. Und wir befragen auch die KV-Ärztinnen und Ärzte und auch die AHDs, also die ambulanten Hospizdienste, wie im Moment die Situation ist, wie sie es einschätzen, einmal so eine Ist-Situation und ob sie glauben, dass dieses Projekt wirklich eine Sinnhaftigkeit bringt. Und das Ganze wird auch am Ende des Pilotes auch nochmal gemacht. Also um wirklich zu gucken, auf welche Ängste bestehen damit, auch von der SHPV, haben wir Angst, überlastet zu werden und, und. Und das Ganze werden wir auch am Ende der 10 Monate nochmal schauen, inwieweit sich diese Dinge bestätigt haben und das Notfallteam da auch effektiv war. Und wir werden, wie gesagt, auch eine Angehörigenbefragung machen. Das heißt, wir werden bei der Aufnahme auch die Angehörigen schon fragen, ob wir ihre Daten aufnehmen dürfen und die Menschen nach Versterben befragen können. Das ist natürlich auch nochmal eine sehr heikle Sache, auch wo man sehr vorsichtig rangehen muss, die Pflegekräfte vor Ort, die das machen. Das wird nicht das UKE machen. Diese Interviews werden dann auch erstmal erfragt durch die Pflegefachkräfte, die notfallmäßig mit aufnehmen. Und das wird dann weitergeleitet. Aber wir hoffen, dass wir nach 10 Monaten schon erste Zahlen haben, die uns sozusagen bestärken, auch weiterzumachen. Also unser Wunsch ist natürlich nicht nach 10 Monaten zu sagen, buff, das war's, sondern wirklich vielleicht dann in die Regelversorgung mit dem Projekt einsteigen zu können und relativ schnell die Kassen und vielleicht auch den Gesetzgeber überzeugen zu können, dass das eine gute Sache ist. Wir werden ab Mitte April mit den Pressemitteilungen starten, um das Ganze auch öffentlich zu machen. Wir werden auch das Bundesgesundheitsministerium unsere Idee nochmal anschreiben und auch sagen, dass wir dieses Projekt hier machen, ob sie sich da auch einklinken wollen in die Informationen, die daraus entstehen. Also wir sind da sehr, sehr gespannt drauf und haben ganz, ganz viele Ideen und können jetzt auch das kaum abwarten. Für den ersten Nachtdienst habe ich mich selber auch gleich gemeldet, weil ich natürlich mega gespannt bin, was da kommt, was passiert und ich einfach eine riesengroße Lust habe, da auch unterstützen zu können, ein Stück weit.
Genau, Sie sagten ja, dass Sie auf jeden Fall auch das Bundesgesundheitsministerium mit einbeziehen wollen. Und am Ende des Tages wäre ja das Ziel, das bundesweit auszurollen. Sind Sie da realistische Chancen? Was für Herausforderungen befürchten Sie da? Und ist das eigentlich jetzt schon relevant als Frage? Ist ja auch eine Frage.
Also ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und dass das bundesweit auch, also das merken wir auch in Gesprächen, die wir bundesweit führen, also Frau Professor Oechsle und ich, wir machen ja die Projektleitung und sind ja eigentlich deutschlandweit vernetzt und haben immer wieder Kontakt auch mit Kolleginnen und Kollegen bundesweit aus Gebieten. Wir haben auch verschiedene Partnerschaften in Bayern, in Düsseldorf und Berlin, wo wir auch mit Kollegen sprechen, wie die Situation dort ist und die Situation ist eigentlich überall gleich. Ich glaube, dass das auf alle Fälle was wäre, was bundesweit umgesetzt werden sollte und könnte und, glaube ich, auch eine große Entlastung bundesweit bringen würde, wenn wir darüber sprechen. Die große Herausforderung sehe ich ganz eindeutig in den personellen Ressourcen der jetzt bestehenden Palliativteams, diese Notfallversorgung auch immer aufrechterhalten zu können. Wir sprechen ja in Deutschland wirklich von einer so großen Heterogenität, die fast unbeschreiblich ist. Wir haben Hamburg, Berlin, Köln als Ballungszentren. Und dann haben wir aber auch das Erzgebirge, den Schwarzwald. Wir haben guten Kontakt mit dem Palliativteam in Garmisch, die im Winter mit SUVs durch die Gegend fahren müssen, um die Patienten überhaupt erreichen zu können, wenn da irgendwas ist. Für die ist es natürlich, ich sag mal, jede Pflegekraft, die überhaupt haben, ist ein Riesengewinn mit einer palliativen Ausbildung. Und ebenfalls sehen wir in den letzten Jahren, ja, wir reden ja immer über den Pflegenotstand, aber wir haben nicht nur einen Pflegenotstand, wir haben auch auf dem Land mittlerweile Ärztenotstände und können dort eigentlich ärztlich schon gar nicht mehr gut versorgen. Und dann natürlich auch gute Ärztinnen und Ärzte mit palliativen Weiterbildungen zu finden in diesen Flächenländern, wird extrem schwierig. Und denen dann auch noch aufbürden zu wollen, die sind ja sowieso in der Palliation schon rund um die Uhr erreichbar für ihre Patienten, die in der Versorgung sind. Wenn wir dann aber noch schauen, dass die auch noch eine Notfallversorgung darlegen sollen, stelle ich mir das schwierig vor. Das wird in den Städten schon schwierig teilweise, weil auch hier natürlich die personellen Ressourcen immer enger werden. Aber ich glaube, auf dem Land, in den Flächenländern werden wir nochmal ganz andere Probleme haben und müssen sicherlich schauen, wie wir das da gut lösen können. Aber auch da denke ich, wenn man sich hinsetzt, Ideen entwickelt. Also ich war im letzten Jahr auf dem ERPC, auf dem Europäischen Palliativkongress in Helsinki. Dort haben die Kollegen aus der Tschechei erzählt, wie das da gelöst worden ist. Und dort ist es zum Beispiel auch so, dass der Rettungsdienst, also die Paramedics, die haben ein ganz anderes System wie wir, speziell geschult worden sind in Basics der Palliation. Und die vor Ort, also auch auf dem Land, gerade in ländlichen Bereichen, dort schon Erstversorgungen machen, um diese Patientinnen und Patienten nicht mehr in die Klinik bringen zu müssen, wo im Prinzip der Rettungsdienst vor Ort schon, die Rettungssanitäter, da gibt es ja gar nicht dieses Notarztsystem, wie wir haben, sondern die Rettungssanitäter vor Ort schon Erstmaßnahmen für die Palliation einleiten und schnellstmöglichst dann versuchen, die in die palliative ambulante Versorgung dort einzubinden. Und ich glaube, wenn wir uns da öffnen und uns andere Länder anschauen, also da gibt es ganz verschiedene Modelle weltweit schon, wir hinken ja immer ein Stück zurück und uns einfach diese Ideen aufgreifen und uns hier auch vernetzen, vielleicht ambulant mit Rettungsdiensten und Palliativversorger, dann können wir, glaube ich, ganz tolle Projekte in ganz Deutschland darstellen. Und ich würde mich einfach freuen, wenn wir da in Hamburg sozusagen auch einen Teil zu beitragen können, dass das so in die Welt getragen wird, ein Stück weit hier bei uns im Land.
Da wünschen wir Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg.
Danke.
Sie haben ja gerade schon auch gesagt, das sich vernetzen, das ist einfach ein wesentlicher Bestandteil irgendwie bei allen Versorgungsprojekten. Jetzt sind Sie als Palliativquartier das organisatorische Dach über dem ganzen Projekt. Möchten Sie zum Abschluss unseres Gesprächs noch einmal erläutern, wie Sie auf die Idee gekommen sind, das Palliativquartier zu gründen und was das sonst noch so macht?
Ja, super, super gern. Also das Palliativquartier ist so meine Herzensangelegenheit. Ich bin jetzt noch relativ jung, aber so in den nächsten 10, 15 Jahren werde ja auch ich in Rente gehen und ich habe immer gesagt, das ist dann mein Projekt, was ich als Rentner noch weiterführen kann, um nicht ganz rauszukommen. Wir sehen tagtäglich, ich mache das seit 18 Jahren, das Elend auch hier in der Stadt. Also Menschen, die alleine sterben müssen, die auf den letzten Lebensweg in stationäre Einrichtungen müssen, obwohl sie das gar nicht wollten. Ich habe immer so ein Beispiel, so ein alter Seemann, der jahrelang zur See gefahren ist hier in Hamburg, der immer alleine war, nie großen menschlichen Kontakt hatte. Dem wird plötzlich aufgezwungen, ins Hospiz zu gehen, wo plötzlich Menschen mit ihm reden, was er gar nicht will. Und der fühlt sich, sag ich mal, in seiner Einzimmerwohnung hier in St. Pauli total safe und sicher. Und dann zwingt man ihn, weil die Versorgungsstruktur es nicht anders zulässt, ihn auf den letzten Weg irgendwo in die Klinik oder Hospiz zu gehen. Und wir sehen die Verwahrlosung der Menschen tagtäglich, die unter schweren Erkrankungen verwahrlosen, gerade Single-Haushalte. Hamburg ist die Single-Hauptstadt Nummer 1 in Deutschland, habe ich jetzt gerade gelernt. Wir haben 52% Single-Haushalte in Hamburg. Das ist mehr als andere Städte haben, mit der Tendenz, dass das immer weiter steigt, weil wir Menschen immer weniger vielleicht bereit sind, Partnerschaften, Bindungen oder so einzugehen, was auch immer. Da bin ich kein Soziologe, aber wir spüren das. Wir sehen das tagtäglich, dass immer mehr Menschen alleine sind. Und das Palliativquartier hat eigentlich so das Ziel, dass kein Mensch alleine sterben muss oder soll, wenn er das nicht möchte. Und da ist die Idee damals gestanden, deshalb Quartier, dass ich immer die Idee hatte, so eine Art Servicewohnen, betreutes Wohnen, eine palliative WG aufzumachen, wo Menschen gerade so, die, sage ich mal, zwischen 20 und 60 sind, gut aufgefangen worden sind. Wir haben immer wieder Patienten um die 30, 40, wo das zu Hause extrem schwierig wird, die aber viel zu jung für ein Pflegeheim sind, die in ein Pflegeheim zu bringen. Oder die sind auch noch zu gut, um in ein Hospiz zu geben, weil sie vielleicht noch 6 Monate Lebenserwartung haben. Und da war immer so mein Wunsch für die, ein Zuhause oder ein Quartier zu schaffen, wo sie autonom leben können, also so eine Art Mikro-Apartments, wo sie eine kleine Küche haben, ihr eigenes Bad, wo sie entscheiden können, sich zurückziehen, aber auch die Möglichkeit haben, in der Gesellschaft zu sein, mit anderen Betroffenen, wo man auch Ehrenamt mit einbindet, wo man wirklich so eine Art Quartier, Gemeinschaftsräume, einen Kaffee vielleicht, wo man zusammensitzen kann, Dachgarten und so. Also gibt es so ganz viele tausend Ideen zu. Und so ist eigentlich die Idee entstanden, einen Verein zu gründen und zu sagen, das wird unser großes Ziel, das wollen wir, Ideen dazu zu sammeln, wie können wir das hinkriegen, dass wir wirklich Menschen nicht alleine sterben lassen wollen. Und dann sitzt man da natürlich zusammen. Wir haben ganz tolle Menschen, die da mitgemacht haben. Damals so Frau Dr. Alexandra Scherk, das war eine der Mitbegründerinnen, und Heiner Melching von der DGP. Wir haben so ganz viele Ideen gehabt und sind dann auf die Notfallversorgung gestoßen und haben gesagt, hey, warum nicht da auch schon mal mit anfangen, zu sagen, wir versuchen erstmal die Leute, die so auf knapp vorm Ende noch ins Krankenhaus müssen, die zu Hause zu halten. Und dieses Quartier ist ja was, das bauen wir nicht von heute auf morgen. Da sind wir gerade bei und wenn alles gut läuft, haben wir vielleicht auch tatsächlich ein Baugrundstück für Ende des Jahres und werden auch von der Stadt Hamburg da auch mit gefördert über die KfW und IWF Bank hier, dass wir wirklich es schaffen können, so ein Quartier aufzubauen, wo wir dann als Palliativquartier Hamburg e.V. einziehen können, das mieten können und anfangen können, Menschen da ein Zuhause zu geben, die im Moment alleine zu Hause leben und da vielleicht verwahrlosen oder für die es bisher noch keine Versorgungsstruktur gibt. Und so ist die Idee entstanden. Und das ist sozusagen mein großes Ziel, spätestens wenn ich in Rente bin, dieses Quartier damit, also da aktiv auch ehrenamtlich vielleicht mit tätig sein zu können und Menschen die Chance zu geben, dass sie nicht am Lebensende allein sein müssen.
Also da haben Sie ja erstmal einen Sechser im Lotto, wenn Sie ein Baugrundstück in Hamburg gefunden haben.
Wir hoffen, dass das alles klappt. Also das liegt noch bei der Behörde mit. Aber wir sind da guter Dinge. Wir haben schon positive Rückmeldungen bekommen.
Okay, wir drücken weiterhin unbedingt die Daumen, weil wer, wenn nicht Sie und das Palliativquartier hätte das verdient. Also 2045 will Deutschland ja klimaneutral sein. Und für uns ist das immer so eine Marke, dass wir hoffen, dass wir dann auch in der Gesellschaft weitergekommen sind, mit dem Klimaschutz vielleicht als normal und eben auch als das, was es ja ist, als Gesundheitsschutz wahrnehmen. Deswegen nehmen wir dieses Jahr immer als Aufhänger, um nach der persönlichen Vision zu fragen. In Ihrem Fall jetzt, Sie haben ja jetzt schon gesagt, was Sie persönlich machen werden, dann, wenn Sie in Rente sind, so ungefähr, schätze ich mal, in diese Zeit herum. Wie sehen Sie die Versorgung langfristig von Menschen am Lebensende in Deutschland? Was wünschen Sie sich für Sie und eigentlich ja auch für uns alle?
Also einmal vielleicht, um auf das Klima zurückzukommen, da wünsche ich mir tatsächlich auch was, dass wir dann komplett elektromobiltechnisch hier in Hamburg fahren können. Genau, das können wir leider noch nicht. Wir sind extrem bemüht, also unseren Fuhrpark umzustellen. Wir sind ja den ganzen Tag unterwegs hier in der Stadt. Es liegt leider an der Infrastruktur, dass wir es noch nicht können, alle Autos umzusetzen, weil wir haben 58 Autos, wir haben keine Möglichkeit, die zu laden. Und da wünsche ich mir ganz, ganz dolle von der Stadt, dass sie die Möglichkeiten schaffen, auch gerade für Menschen, die beruflich die Autos nutzen, die Infrastruktur für die Ladestation zu schaffen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und viele Pflegedienste, Palliativteams wären bereit, ihren Fuhrpark umzustellen und ihren Beitrag zu leisten, wenn wir die Möglichkeit hätten. Nur ich kann natürlich hier in der Stadt mir nicht eigene Säulen bauen. Das geht leider ein bisschen schlecht. Da hat, glaube ich, irgendwer anders was dagegen. Was ich mir für die Palliativversorgung vorstelle, ist, dass wir als Gesellschaft endlich über Tod und Sterben offen reden können. Dass wir das Thema Vorsorge haben, dass Menschen so sterben, wie sie sich das selber vorstellen, dass sie selber bestimmen können, wie ihr Tod, ihr Sterben aussieht in der letzten Lebensphase. Thema Advanced Care Planning, Patientenverfügung, dass wir eine höhere Prozentzahl erreicht haben und dass wir das Sterben dahin holen, wo es hingehört, nämlich nach Hause. Es ist ein Teil, Menschen sterben seit Millionen von Jahren in der Häuslichkeit, durch die Familie betreut, durch Professionen betreut und unterstützt, dass wir das schaffen und da, dass wir wenigstens bis dahin Quartiere haben, wo Menschen bis am Lebensende am Leben teilhaben können. Weil das, was wir im Moment machen, ist, dass wir alte Menschen oder auch sterbende Menschen isolieren, in große institutionelle, stationäre Einrichtungen schicken und sie nicht mehr am Leben teilhaben können. Und meine Vision wäre, dass wir offen 2045 mit Krankheit umgehen können, dass wir Krankheit inkludieren in die Gesellschaft und Tod und Sterben genauso und dass keiner auf der Strecke alleine zurückbleibt.
Das ist ein wunderbares Schlusswort und wir schließen uns Ihrem Wunsch an und bemühen uns, auch mit unserer Arbeit dazu beizutragen. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview, Herr Goldbach. Es war super interessant und wir drücken alle Daumen und wünschen viel Erfolg.
Ich danke Ihnen beiden auch für die bisherige Unterstützung, die Christoph-Lufferts-Stiftung ja schon uns gegeben hat und hoffen, dass wir da auch in den nächsten Jahren weiterhin zusammenarbeiten und haben uns ja schon vorgenommen, nächstes Jahr werden wir auch vielleicht an der Ausschreibung von einem Preisgeld oder so mal teilnehmen, weil ich glaube, dass das Projekt, wenn man das nachher gut dargelegt hat, auch da eine gute Chance hat und das ein ganz, ganz wichtiges Thema auch im Gesundheitswesen ist. Also vielen, vielen Dank an Sie beide und an alle Ihre Kollegen, die auch uns die ganze Zeit schon immer damit unterstützen. Und vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte.
So, das war bereits die 28. Ausgabe unseres Podcasts Neue Wege im Gesundheitswesen. Mehr zu Sven Goldbach, dem Palliativquartier und dem Start des Palliativ-Notfallteams finden Sie in den Shownotes oder wie gewohnt unter www.christoph-lofert-stiftung.de. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.